NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. August 1866. Der Geburtstag des Fiat-Gründers Giovanni Agnelli.
Sommer 1945. Der alte Mann streckt sich und blickt über den langen Zaun, dorthin, wo er nicht mehr sein darf. Das Nationale Befreiungskomitee in Norditalien hat ihm verboten, das Fiat-Werk zu betreten. Und es hat ihn angeklagt, wegen Kollaboration mit den Deutschen und den Faschisten.
Und dabei habe ich dieses Werk zu dem gemacht, was es heute ist,
murmelt Giovanni Agnelli und geht weiter. Fast 50 Jahre früher, im März 1899. Verona, das Ziel des ersten italienischen Langstreckenrennens. Ein hochbeiniger Phoenix-Zweisitzer rutscht um die Kurve und rollt als erster über die Ziellinie. Das Auto hat Daimler gebaut. Am Steuer Giovanni Agnelli, Großgrundbesitzer aus Villa Perosa, einem Dorf nahe Turin. Dort wurde er am 13. August 1866 geboren. Später übernahm er das Familiengut. Doch eigentlich interessiert ihn eine neue Erfindung, das Auto.
Wir stehen am Beginn eines grandiosen Flusses von Kapital, Menschen und Arbeit. Vielleicht irre ich mich, aber das Auto wird den Beginn einer grundlegenden sozialen Erneuerung einläuten.
Wohlhabend sind die Agnellis, aber ihnen fehlt der Zugang zur Klasse der Reichen und Mächtigen. Den soll Giovanni Agnelli eine Karriere beim Militär bringen. Und das hat ihn geprägt, erzählte sein Enkel, der spätere Fiat-Chef Gianni Agnelli, vor einigen Jahren in einem Fernsehinterview.
Er war ein isolierter und verschlossener Mensch. Seine Art, sich auszudrücken, entsprach eher der von Hindenburg, ein Mann der Vergangenheit. Er stand in der Tradition des Militärs, höflich und distanziert. Er hatte es nie eilig, aber er gestattete anderen wenig Zeit.
Als Aufsteiger in der feinen Gesellschaft Turins muss Agnelli sich stets beweisen. Es zählt nur, was nützlich ist auf dem Weg an die Spitze. Im Café Borello in Turin treffen sich die Technikbegeisterten, Banker, Adlige und Großbürger. Sie gründen am 1. Juli 1899 die Fabrica Italiana Automobili Torino, kurz Fiat, und lernen durch Kopieren. Ihre Vorlage, das Phoenix-Modell von Daimler. Das machte die Entwicklung des ersten Fiats billiger. Agnelli denkt ökonomisch. Und er kennt früh die Bedeutung von Autos. Wer die Spielzeuge der Reichen verkaufen will, muss dort ihre Qualität beweisen. Die Strategie geht auf. Irgendwann in diesen ersten Jahren gelang es Agnelli, viele der anderen Fiat-Anteilseigner auszuzahlen oder rauszudrängen. So ganz genau können das auch seine Biografen nicht mehr klären. Peu à peu aber wird Agnelli Hauptaktionär von Fiat. Er eröffnet ein Werk in den USA und reist zu Henry Ford, um sich die Produktion von Autos am Fließband anzusehen. Doch in Europa stoppt der Erste Weltkrieg seine Pläne. Fiat wird zum Rüstungskonzern. Maschinengewehre, Granatwerfer, die ersten Panzer. Fiat floriert, Agnelli verdient gut. So gut, dass über sein hohes Gehalt heftig in der Öffentlichkeit gestritten wird. Eine Regierungskommission soll die Profite vieler Kriegsgewinnler unter die Lupe nehmen. Hohe Gewinne, niedrige Löhne. Die Arbeiter organisieren sich und bestreiken 1917 das Fiat-Werk in Turin. 1919 besetzen sie es. Den ersten Streik lässt Agnelli vom Militär gnadenlos beenden. Die Anführer werden entlassen. Doch dann ändert sich die politische Lage. Die italienische Zentralregierung ist schwach, die Arbeiterbewegung durch die Revolution in Russland gestärkt. Agnelli macht Konzessionen, erzählt Diego Novelli, Ex-Bürgermeister von Turin.
Der alte Agnelli, der Senator, wollte schon nach dem Ersten Weltkrieg eine Art Mitbestimmung einrichten, die es den Arbeitern erlaubte, an den Unternehmensentscheidungen teilzunehmen.
Fiat ist jetzt das drittgrößte Unternehmen Italiens mit fast 25.000 Mitarbeitern und damit ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Konflikte. Im Kampf um bessere Löhne und Arbeitsbedingungen besetzen Arbeiter im September 1920 erneut viele Werke in Norditalien. Die Produktion steht still, auf den Straßen wird gekämpft. Agnelli schickt seine Familie nach Frankreich zur Sicherheit. 2 Jahre später zertreten die Faschisten bei ihrem Marsch auf Rom die italienische Demokratie. Giovanni Agnelli sitzt im Senat und gratuliert dem Duce. Der beendet sofort die Arbeit der Regierungskommission, die gegen Kriegsgewinnler ermittelt. Eine Hand wäscht die andere. Ein Faschist sei Agnelli allerdings nie gewesen, sagt Diego Novelli.
Der Faschismus brauchte Fiat und Fiat brauchte den Faschismus. Doch die Tatsache, dass Fiat den Faschismus brauchte, bedeutete nicht eine totale Identifikation, vor allem während der Aufmärsche, die außerhalb des Werkes stattfanden. Die Familie Agnelli verhielt sich anders als die Familie Krupp. Diese unterhielten eine intime Beziehung zu Hitler. Eine solche Beziehung zwischen Mussolini und Agnelli hat es nicht gegeben.
Der Duce verspricht lukrative Staatsaufträge und sichert Fiats Monopolstellung in Italien. Die Faschisten brauchen Fiat als wirtschaftlichen Leuchtturm ihrer Ideologie. Mussolini versucht auch eigene Leute im Fiat-Management zu platzieren. Doch das wird Agnelli stets erfolgreich abwehren. 1932 feiern die Schwarzhemden im Fiat-Werk Lingotto den 10. Jahrestag ihrer Machtergreifung. Agnelli hofiert den Duce. In Lingotto hat der Fiat-Chef umgesetzt, was er bei Ford in den USA gesehen hatte, und er entwickelt es weiter. In dem mehrstöckigen Hauptgebäude verläuft die Montage der Autos von unten nach oben. Auf dem Dach befindet sich eine Teststrecke zum Einfahren der neuen Wagen. Es ist das modernste Autowerk Europas. Sein Großvater sei sehr weitsichtig gewesen, sagt Enkel Gianni.
Darüber hinaus hatte er eine große Urteilsfähigkeit. Zwischen der Verwaltung seiner Fabrik und der Leitung seines Personals verbrachte er seine Zeit am liebsten mit Wissenschaftlern, die ihm die Zukunft erklärten.
Und die Zukunft liegt bei den kleinen Autos. Lingotto ermöglicht es Fiat, hohe Stückzahlen zu bauen. 1925 erscheint der Fiat 509. Ein Auto, wie man sich heute einen Oldtimer vorstellt. Offen mit einer kantigen Karosserie, dieser hier in dunkelrot und schwarzen, schwingenden Kotflügeln. Im Innenraum 2 Sitzbänke, die Ledersofas ähneln. Gregor Immich besitzt ihn und er startet seinen 509.
Eine Windschutzscheibe ist das aber nicht wirklich, oder?
Nicht wirklich, nein. Also hat im Sommer einen Vorteil, man kann den oberen Teil aufklappen, dann hat man den Wind schön im Gesicht, man schwitzt nicht so, ist ja klar. Aber eine Windschutzscheibe ist es nicht, das ist eigentlich der Tragrahmen für das Verdeck.
Vor der Scheibe sitzt der Einfüllstutzen für den Tank. Das Benzin fällt in den Motor darunter, eine Benzinpumpe ist nicht nötig. Beim 509 setzt Fiat zum ersten Mal eine obenliegende Nockenwelle ein. Auch das spart Teile und macht das Auto preiswerter. Geschäftsleute, Handwerker und Beamte sollen sich das 22 PS starke Auto leisten können, erklärt Immich.
Agnelli hat dann gesagt, das Auto müssen wir an den Mann bringen. Wir gründen eine Bank und wir bieten das über eine Finanzierung an. Und das war das erste Auto, was man für kleines Geld, für kleine Zinsen dann auch abstottern konnte. Und da hatte er einen Riesenerfolg mit.
Fiat gehört zu den ersten Autofirmen, die auf Kredit verkaufen. Der Konzern ist inzwischen einer der größten Autobauer Europas und produziert in mehreren Ländern.
Der hat schon ganz früh globalisiert, der hat weit gedacht. Der hat sich gedacht, was in Italien funktioniert, funktioniert woanders auch. Hat er recht gehabt.
Vom kleinen Auto bis zum großen LKW. Fiat baut alles, was 4 Räder hat. Das Familienunternehmen stellt Züge und Traktoren her, betreibt Wintersporthotels und Zeitungen, besitzt mit Juventus Turin sogar einen Fußballclub. Bis heute. Und Giovanni Agnelli ist längst die Nummer 1 unter Italiens Unternehmern.
Er verkörperte absolute Autorität und Macht. Ein mächtiger Mann in seiner Stadt und in Italien. Mein Großvater brauchte weder seine Stimme zu heben noch anmaßend zu sein. Für mich war er die absolute Macht.
Doch Macht schützt nicht vor Schicksalsschlägen. 1935 stirbt Agnellis Sohn Eduardo bei einem Unfall mit einem Fiat-Wasserflugzeug. Die Dynastie ist in Gefahr.
Mein Großvater sagte es nie ausdrücklich, aber nach dem Tod meines Vaters war es selbstverständlich, dass ich der Agnelli-Erbe sein würde. Ich war der Erstgeborene.
Aber die Ausbildung von Enkel Gianni liegt in den Händen seiner Mutter, Virginia Bourbon del Monte. und deren liberale, freigeistige Lebensauffassung passt dem streng katholischen Patriarchen überhaupt nicht, deutet Giannis Schwester Susanna Agnelli an.
Er ging sicherlich anders mit uns um als ich heute mit meinem Neffen. Er war ein strenger Großvater, durchaus sympathisch, aber er war gebieterisch.
Agnelli will die Kinder. Ein Turiner Gericht fällt das passende Urteil. Virginia wendet sich an Mussolini. Einer Mutter die Kinder wegzunehmen, das passt nicht in das faschistische Familienbild. Agnelli muss nachgeben. Unter dem Schutz der Faschisten ist Fiat zu Italiens größtem Konzern geworden. 50.000 Mitarbeiter arbeiten für Agnelli. Und seinen Ingenieuren gelingt ein nächster Coup. 1936 rollt der erste Fiat 500 auf Italiens Straßen.
Der hat richtig Kraft, der hat 16 PS, Sportluftfilter natürlich. Nee, der läuft ganz gut, so bis 70, 80 läuft der schön.
Erzählt Fiat-Liebhaber Hans-Josef Loth.
Oh, che bella giornata, bist du mir leid.
Das ist ein Auto, was normalerweise in Mickey-Maus-Filmen vorkommen könnte. Es ist halt ein Topolino, Topolino heißt ja Mäuschen. Durch diese zwei Lampen, die vorne drauf sind auf den Kotflügeln, das ist einfach ein Spielzeugfahrzeug. Mehr ist es nicht, aber ein lustiges Auto.
Damals war es mehr das Auto, das Italien bewegt. Preiswert mit zwei Sitzen und einem Stauraum für Koffer dahinter, technisch modern mit Hydraulikbremsen und Einzelradaufhängung vorne. Der 500 Topolino festigt Fiats Ruf, solide und preiswerte Autos zu bauen. Loths Auto ist ein besonderes, ein Cabrio, gebaut in Deutschland. Fiat hatte 1929 die NSU-Werke in Neckarsulm übernommen und 1938 die Karosseriewerke Weinsberg.
Fiat hat diese Weinsberg-Firma als rechtlich eigenständige Firma geführt. Die waren zwar Anteilseigner, haben aber im Grunde genommen diese ganzen Handlungen in Deutschland stattfinden lassen, haben in dem Sinne keinen Einfluss ausgeübt.
Außerdem kommt Fiat aus dem faschistischen Bruderland Italien. Und so bleiben den Turinern die üblichen Repressalien der Nazis gegen ausländische Autobauer erspart. In Italien versucht Agnelli, Mussolini davon abzubringen, an der Seite der Nazis in den Krieg zu ziehen. Er fürchtet um seine Auslandsgeschäfte. Vergeblich. Er kann auch nicht verhindern, dass sein Enkel Gianni zum Militär eingezogen wird. 1943 ist Italien in Aufruhr. Mussolini wird gestürzt, deutsche Truppen besetzen den Norden. In Turin streiken die Fiat-Arbeiter, die Alliierten landen auf Sizilien. Enkel Gianni flüchtet in den Süden und arbeitet jetzt für die US-Armee. Agnelli und sein Geschäftsführer Vittorio Valletta versuchen, sich nach allen Seiten abzusichern. Sie nehmen Kontakt mit den Amerikanern auf, spielen dem Widerstand Geld zu.
Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Doch alles Taktieren scheitert.
Die Partisanen hatten unseren Großvater festgesetzt und unter Hausarrest gestellt. Zur gleichen Zeit ist mein Bruder mit den amerikanischen Befreiern angekommen. Aber das war kein sehr heiterer Moment für unsere Familie. Denn er war auf der Seite der USA und nicht auf der Seite, die unseren Großvater gefangen hielt.
Im April 1945 werden Agnelli und Valletta vom Nationalen Befreiungskomitee verurteilt. Sie hatten den Faschismus aktiv unterstützt und dabei viel Geld verdient. Fiat wird beschlagnahmt. Weil seine Gesundheit angegriffen ist, darf Agnelli weiter auf seinem Gut in Villa Perusa leben. Dort stirbt er am 16. Dezember an einer Lungenentzündung. Nur vier Tage danach erfuhr die Familie von einem neuen Urteil des Nationalen Befreiungskomitees. Diesmal hatte es Agnelli und Valletta freigesprochen. Fiat ging zurück an die Familie. Ihr Vermögen betrug nun rund 1 Milliarde Dollar. Valletta wurde Fiat-Präsident. Die Westalliierten wollten keinen verstaatlichten Industriekonzern in Händen kommunistischer Arbeiter.
Im Zeitzeichen erinnerte Arndt Bonnert an Giovanni Agnelli, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.